Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Standard.
Our bodies are homes to millions of different microbes. And we need them just as much as they need us.
Willkommen bei Inside Science, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute sprechen wir über die winzigen Architekten des Lebens auf der Erde. Mikroorganismen haben die Bedingungen geschaffen, unter denen Pflanzen, Tiere und Menschen überhaupt erst existieren können. Und sie bestimmen bis heute die Gesundheit unseres Planeten.
Die Erde wirkt auf den ersten Blick wie ein Planet der Pflanzen, Tiere und Menschen. Tatsächlich ist sie aber vor allem eins, ein Planet der Mikroben. Die winzigen Organismen sind praktisch überall zu finden, im Boden, im Meer, in der Luft und in jedem Lebewesen. Ohne sie gäbe es weder die Ökosysteme, die wir kennen, noch komplexes Leben überhaupt. Die Mikroben machen also den größten Teil der irdischen Biodiversität aus und prägen unseren Planeten ganz maßgeblich. Aber trotzdem neigen wir dazu, sie massiv zu unterschätzen.
In unserer alltäglichen Wahrnehmung tauchen Mikroorganismen vor allem dann auf, wenn es um Krankheiten geht. Bakterien und Viren haben ja jetzt nicht direkt einen guten Ruf. Dabei prägen sie das Leben auf der Erde eigentlich weitaus grundlegender, als dass es auch Krankheitserreger unter ihnen gibt. Sehr, sehr, sehr lange, bevor es Pflanzen, Tiere oder Menschen gab, haben Mikroben den Planeten geformt und die Voraussetzungen für komplexes Leben geschaffen. Ohne sie würden auch heute die großen Stoffkreisläufe der Erde stillstehen und das Leben, wie wir es kennen, würde innerhalb kurzer Zeit zusammenbrechen. Sind Mikroorganismen also in Wahrheit die wichtigsten Lebewesen unseres Planeten? Darüber haben wir mit Michael Wagner gesprochen. Der Mikrobiologe ist Professor an der Universität Wien und wissenschaftlicher Direktor des Exzellenzclusters Microbiomes Drive Planetary Health, der vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird.
Unsere Erde ist der Planet der Mikroben. Die waren natürlich hier schon, die haben diese Erde besiedelt vor allen anderen Lebewesen, hunderten Millionen Jahren vor allen anderen Lebewesen, haben alle Nischen gefüllt, die da verfügbar waren, haben erst den Sauerstoff erzeugt. Dann hat sich der Sauerstoff langsam angesammelt in der Atmosphäre. Also alle mit Sauerstoff atmenden Lebewesen konnten auch erst entstehen auf der Erde durch die Aktivität von Mikroben. Und noch heute ist jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, atmen wir den Sauerstoff nicht von Pflanzen ein, sondern atmen wir, den Pflanzen produziert haben, sondern wir atmen den Sauerstoff ein, den Mikroben produziert haben. Das heißt, die haben die Erde besiedelt, sie haben die Lebensbedingungen auf der Erde fundamental verändert. Durch diese Sauerstoffproduktion zum Beispiel ist auch erst die Ozonschicht entstanden, die dann das Besiedeln der Erdoberfläche auch erst ermöglicht hat, weil vorher war ja die UV-Strahlung viel zu stark, um die Erdoberfläche besiedeln zu können. Das heißt, allein an diesem Sauerstoffbeispiel, und das ist nur eines von vielen, sieht man schon, wie diese winzig kleinen Lebewesen, tausendstel Millimeter groß sind, wie die Bedingungen auf dem ganzen Planeten so verändern können, dass ganz andere Lebensformen entstehen können. Und dann, wie die sogenannten höheren Lebewesen entstanden sind, die sind natürlich entstanden in einer Umgebung, die voller Mikroben war. Die Erde war ja besiedelt, ausschließlich von Mikroben zu der Zeit und haben sich natürlich in diesem Wechselspiel auch entwickelt. Das heißt, es gibt kein höheres Lebewesen, keine Pflanze, kein Tier, keinen Pilz, der nicht interagiert eng mit Bakterien, die sich auch auf diesen Organismus sozusagen adaptiert haben, dann im Laufe der Evolution. Das heißt, jeder von uns, jeder Mensch, aber auch jedes Tier, jede Pflanze hat ein eigenes Mikrobiom, das ganz wesentlich ist für die Gesundheit von diesen Lebewesen. Das heißt, diesen Planeten kann man gar nicht denken ohne Mikroben. Wir nehmen sie nur aufgrund der Größe oder ihrer nicht vorhandenen Größe, ihrer Kleinheit nicht ausreichend wahr. Und das trifft dann natürlich auch auf die großen Stoffkreisläufe auf der Erde zu. Das heißt, es würde diese großen Stoffkreisläufe, die global Leben erst ermöglichen, ob das jetzt der Stickstoffkreislauf ist, der Kohlenstoffkreislauf ist, der Schwefelkreislauf ist, die würden sofort zum Stillstand kommen, wenn es keine Mikroben mehr gäbe. Und ohne Mikroorganismen auf der Erde wäre nach kurzer Zeit kein weiteres Leben mehr möglich.
Mikroorganismen sind also nicht einfach ein weiterer Bestandteil des Lebens auf der Erde. Sie bilden das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Wären sie größer und mit freiem Auge erkennbar, wären sie uns vielleicht auch bewusster. Aber nicht nur Mikroben selbst, auch die meisten ihrer Leistungen bemerken wir gerade deshalb nicht, weil sie auf großer Skala permanent im Hintergrund laufen.
Wie grundlegend diese Rolle für die Biosphäre des Planeten ist, wird dann deutlich, wenn man ein Gedankenexperiment wagt. Was würde jetzt wirklich passieren, wenn alle Mikroorganismen mit einem Mal plötzlich verschwinden würden?
Die meisten würden sagen, wunderbar, keine Mikroorganismen mehr, keine Krankheiten oder viele Krankheiten nicht mehr. Da, wenn wir die Viren auch noch wegtun, keine Infektionskrankheiten mehr. Aber die Folgen, die negativen Folgen sind den meisten Menschen nicht bewusst, die ja zeigen würden oder zeigen, welche wichtige Rolle Mikroben spielen. Sie sind nämlich zum Beispiel die Meister des Abbaus. Mikroben verstoffwechseln auch tote Biomasse. Das heißt, wenn Tiere, wenn Menschen sterben, wenn Bäume umfallen, das wird alles verstoffwechselt und das ist wichtig. Das Akkumulieren von Kadavern und von toter pflanzlicher Biomasse ohne den Abbau würde ganz viele wesentliche Elemente in diesen toten Körpern sozusagen binden und die würden nicht mehr zur Verfügung stehen für andere Lebewesen. Wir sind ja alle über diese Elemente miteinander verknüpft. Wenn ein Lebewesen stirbt, setzen Mikroben all diese Elemente sozusagen wieder frei und andere Lebewesen können die wieder in ihre Körper einbauen. Wenn das nicht mehr passiert, dieser Abbau akkumuliert tote Biomasse, bindet wesentliche Elemente und auch das würde Leben langfristig verhindern. Gleichzeitig würde in den meisten Lebewesen vieles nicht mehr funktionieren. Also natürlich wäre unsere Verdauung gestört, wir würden bestimmte Vitamine nicht mehr machen, unsere Stimmung wird sich ändern, unsere Organe würden schrumpfen, wir hätten viel zu wenig Sauerstoff zum Atmen. Also wenn man nur kurz drüber nachdenkt, sieht man, und das hat schon Louis Pasteur vor langer Zeit gesagt, dass Leben auf dieser Erde ohne Mikroben ganz schnell zum Stillstand kommen würde.
Mikroorganismen sind also weit mehr als nur Erreger oder Begleiter des Lebens. Sie bauen abgestorbene Biomasse ab und halten die großen Stoffkreisläufe der Erde in Gange. Gleichzeitig hat sich auch die Forschungsperspektive verändert. Denn lange standen einzelne Mikroorganismen im Mittelpunkt. Heute interessieren sich Forschende aber zunehmend für die gesamte Gemeinschaft von Mikroben und deren komplexes Zusammenspiel. Für diese Gemeinschaften hat sich ein eigener Begriff etabliert, eben das Mikrobiom. Und gemeint ist damit die Gesamtheit der Mikroorganismen in einem bestimmten Lebensraum, etwa in einem Ökosystem, einem Lebewesen oder auch im menschlichen Darm.
Ja, solche Mikrobiome gibt es praktisch überall. Und je mehr Forschende über diese mikrobiellen Gemeinschaften herausfinden, desto deutlicher wird, dass sich viele Probleme nicht getrennt voneinander betrachten lassen. Die Gesundheit von Menschen hängt mit der Gesundheit von Tieren, von Pflanzen und von ganzen Ökosystemen zusammen. Und zwar auf eine Weise, die man lange so überhaupt nicht verstanden hat. Und genau daraus ist auch das Konzept der Planetary Health entstanden. Die Idee dahinter: Wer verstehen will, wie gesund ein Planet ist, muss auch die unsichtbaren mikrobiellen Netzwerke verstehen, die ihn am Laufen halten. Michael Wagner hat uns das genauer erklärt.
Planetare Gesundheit kann man als ein Konzept verstehen, das illustriert, dass die Gesundheit von jedem Lebewesen auf dieser Erde nicht für sich allein zu betrachten ist, sondern dass Gesundheit nur funktioniert sozusagen im System, in dem das Ökosystem gesund ist, in dem die Bakteriengemeinschaften in einem Gleichgewicht sind. Alles ist miteinander verknüpft. Ich kann mal ein aktuelles Beispiel nehmen, was gerade publiziert wurde. Da haben ForscherInnen aus den USA herausgefunden, dass im Boden gibt es auch Mikroorganismen, die zum Beispiel Antibiotika produzieren und auch antibiotikaresistente Mikroben dann. Also Bakterien produzieren im Boden Antibiotika. Darum isoliert man ja bis heute Mikroorganismen aus den Böden, um neue Antibiotika zu finden. Ist eine der Hauptquellen. Und natürlich gibt es dann dort auch wiederum Bakterien, die sich gegen diese Antibiotika gut schützen können und Resistenzen entwickeln. Wenn es jetzt durch den Klimawandel immer mehr Dürren gibt, dann verändert sich die Mikrobengemeinschaft in den Böden. Auch ihr Lebensraum sozusagen schrumpft auch bei den Dürren. Und man hat herausgefunden, dass sich dort auch die Antibiotika dann aufkonzentrieren und dass also in Böden, die Trockenheit ausgesetzt sind und Stress ausgesetzt sind, es viel mehr Antibiotikaresistenzen gibt. Und dass man dann auch in diesen Regionen, wo es viel Trockenheit gibt, in den Krankenhäusern viel mehr Antibiotikaresistenzen findet. Das heißt, ein Beispiel, wo Dinge, die man eigentlich erstmal gar nicht so zusammenbringt, Boden, Trockenheit, Antibiotikaresistenz im Krankenhaus, wie das alles miteinander verknüpft ist. Und ich glaube, an dem Beispiel, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele von diesen Beispielen, kann man recht nett illustrieren, dass alles miteinander zusammenhängt und dass wir diese Zusammenhänge verstehen müssen, um auch die Gesundheit des Menschen optimal schützen zu können. Und das ist unser großes Thema in diesem Exzellenzcluster Microbiomes Drive Planetary Health. Wir sind 8 österreichische Forschungsinstitutionen in diesem Exzellenzcluster. Koordiniert wird es an der Universität Wien. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, der wissenschaftliche Direktor sein zu dürfen von diesem Exzellenzcluster. Und wir sind über 100 ForscherInnen, viele auch junge Early Career ForscherInnen. Wir haben über 60 Doktoranden und Postdocs einstellen können mit der Förderung und arbeiten zusammen an diesen großen Fragen, an den Schnittstellen zwischen sozusagen medizinisch relevanter Mikrobiomforschung und umweltrelevanter Mikrobiomforschung.
An diesem Beispiel sieht man schon, mit welch komplexen Zusammenhängen wir es hier eigentlich zu tun haben. Wenn sich Mikrobiome verändern, kann das weitreichende Folgen haben, die wir erst langsam beginnen zu verstehen.
Wenn über die großen Umweltprobleme unserer Zeit gesprochen wird, geht es meist um Treibhausgase, um den Klimawandel oder um den Verlust der Artenvielfalt. Ein Begriff fällt dabei in der medialen Öffentlichkeit fast nie, nämlich Stickstoff. Dabei befinden wir uns längst in einer massiven und folgenreichen Stickstoffkrise. Kaum ein anderer Stoff hat die Entwicklung der menschlichen Zivilisation so stark geprägt. Stickstoff ist ein zentraler Baustein des Lebens. Pflanzen benötigen ihn zum Wachsen und damit letztlich auch die Landwirtschaft, die Milliarden Menschen ernährt.
Lange Zeit war die verfügbare Menge an Stickstoff ein begrenzender Faktor für die Nahrungsmittelproduktion. Das hat sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem sogenannten Haber-Bosch-Verfahren geändert. Dieses Syntheseverfahren machte es möglich, Stickstoff aus der Luft industriell in Ammoniak zu verwandeln, das wiederum als Grundlage für sehr viele Düngemittel dient und die Landwirtschaft revolutioniert hat. Heute gilt das Haber-Bosch-Verfahren als eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig hat es aber auch eine neue und große Herausforderung geschaffen. Wir bringen inzwischen enorme Mengen an reaktivem Stickstoff in die Umwelt ein, mit sehr weitreichenden Folgen für die Böden, für Gewässer, das Klima und die Biodiversität.
Und da kommen, ihr ahnt es vielleicht schon, wieder die Mikroorganismen ins Spiel. Denn sie steuern wesentliche Teile des Stickstoffkreislaufs. Ohne sie würde Stickstoff weder in pflanzenverfügbare Formen umgewandelt, noch wieder aus der Umwelt entfernt werden. Wie ist das also genau mit der Stickstoffkrise?
Es ist den meisten Menschen nicht bewusst, dass die Hälfte der Weltbevölkerung nur ernährt werden kann, indem wir Stickstoffdünger auf die Felder ausbringen. Also mit dem Haber-Bosch-Verfahren wird der Luftstickstoff in Ammoniak umgewandelt. Da gibt es 3 Nobelpreise, gab es dafür. Man kann sagen, zu Recht, wenn die Hälfte der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, würde hier nicht sein auf dieser Erde, könnte nicht ernährt werden ohne diesen künstlichen Stickstoffdünger. Jetzt sagt man, was hat das mit Bakterien zu tun? Das Problem ist, dass diese Stickstoffdüngung, die wir im massiven Umfang machen, also das mehr als 100 Millionen Tonnen Stickstoffdünger werden jedes Jahr ausgebracht auf die Felder. Das ist extrem ineffizient. So wichtig es ist, so ineffizient ist es. Weniger als 15% des Stickstoffdüngers landet am Ende im Menschen. Das heißt, das meiste geht in die Umwelt verloren. Und da spielen Mikroben eine riesige Rolle. Die sogenannten Nitrifikanten, die diesen Stickstoffdünger umwandeln in Nitrat. Und leider ist dieses Nitrat viel wasserlöslicher in dem Sinne, oder wird leichter ausgewaschen aus den Böden, weil es negativ geladen ist. Das Ammonium ist positiv geladen. Gelangt dann in die Umwelt und überdüngt unsere Meere, Flüsse und Seen. Und dann kommt es zu den großen Algenblüten, Todeszonen und so weiter in den Meeren, die sich ja auch ausbreiten. Diese Bereiche in den Meeren ohne Sauerstoff werden ja immer größer, mit katastrophalen Folgen für die Ökologie, auch mit katastrophalen wirtschaftlichen Folgen. Und da spielen eben die Mikroben bei diesen Düngemittelverlusten eine große Rolle. Leider tun sie gleichzeitig auch noch Lachgas produzieren, was ein sehr starkes Treibhausgas ist und auch noch zum Abbau der Ozonschicht beiträgt. Das heißt, wir haben bei diesem Themenkomplex Düngung, die so wichtig ist zur Ernährung der Weltbevölkerung, die Mikroben mittendrin, die da riesige Probleme verursachen. Und darum gibt es da sehr viel Forschung. Kann man durch Zusätze zu Düngemitteln, kann man den Pflanzen noch besser lernen, diese Düngemittelverluste zu minimieren? Kann man diese Bakterien, die dazu führen, sozusagen in den Feldern hemmen? Und diese Stickstoffkrise, die auch eine Biodiversitätskrise ist, weil in diesen überdüngten Ökosystemen viel weniger Vielfalt vorkommt, diese Stickstoffkrise ist eine der großen planetaren Krisen, wo wir schon lang den sozusagen sicheren Bereich verlassen haben, in dem wir uns aufhalten können auf der Erde.
Der Stickstoffkreislauf ist nur ein Beispiel dafür, wie stark Mikroorganismen globale Prozesse beeinflussen. Eine ganz zentrale Rolle spielen sie auch beim Klimawandel, und zwar auf sehr unterschiedliche Weise. Manche Mikroorganismen setzen Treibhausgase frei, andere bauen sie wieder ab. Wie sich das Klima künftig entwickelt, hängt deshalb auch davon ab, wie sich mikrobielle Gemeinschaften verändern und wie der Mensch in sie eingreift.
Einerseits erzeugen sie natürlich zum wesentlichen Anteil auch Treibhausgase. Also zum Beispiel, wenn ich einen auftauenden Permafrost habe durch die Erwärmung, dann sind da riesige Mengen Kohlenstoffverbindungen sozusagen fixiert, die waren da eingefroren, die werden jetzt verfügbar für die Aktivität von Mikroorganismen. Dann kommen die ganzen mikrobiellen Nahrungsnetze ins Spiel in diesem auftauenden Permafrost und am Ende ist eines der Endprodukte Methan. Und das ist natürlich ein starkes Treibhausgas ist und dann diesen Klimawandel weiter anfacht. Das heißt, das sind leider so sich selbst verstärkende Systeme. Und da gibt es dann auch Effekte, die man eben gar nicht so gleich auf dem Radar hat, wenn dann dort Pflanzen beginnen zu wachsen, die also in dem auftauenden Boden, dann scheiden die auch wieder Stoffe über ihre Wurzel aus, die dann diese Effekte leider noch in vorher unbekanntem Maß verstärken können. Und diese Effekte, die globale Implikationen haben, muss man natürlich verstehen lernen, auch um Vorhersagen treffen zu können. Es gibt aber auch Mikroorganismen, die Methan aufnehmen und umwandeln und die einen Methanfilter darstellen, zum Beispiel über den Sedimenten oder auch in den Böden, die aus der Luft sogar Methan umwandeln. Das heißt, Mikroorganismen spielen auch eine wesentliche Rolle hier. Es gibt auch Mikroorganismen, die Lachgas wieder verstoffwechseln und sozusagen unschädlich machen. Andere produzieren das Lachgas, andere verstoffwechseln es wieder. Und all das war ja in einem wunderbaren Gleichgewicht. Also das hat ja hervorragend funktioniert. Aus dem Gleichgewicht ist es natürlich gekommen durch die Produktion von Freisetzung von enormen Mengen von Treibhausgasen durch die menschliche Aktivität.
Mikroorganismen beeinflussen nicht nur Böden, die Umwelt und das Klima, sie wirken auch auf unsere eigenen Körper. Jeder Mensch trägt Billionen von Mikroorganismen mit sich, auf der Haut, in den Atemwegen und natürlich vor allem im Darm. Gemeinsam bilden sie ein komplexes Ökosystem, das uns ein Leben lang begleitet und auch beeinflusst.
Und diese winzigen Mikroben sind eben nicht nur Krankheitserreger. Inzwischen ist sogar klar, viele erfüllen ganz wichtige Funktionen für unseren Körper. Sie helfen bei der Verdauung, produzieren Stoffwechselprodukte und stehen in engem Austausch mit unserem Immunsystem. In den vergangenen Jahren haben Forschende sogar Hinweise darauf gefunden, dass das Darmmikrobiom ganz andere Prozesse auch noch beeinflussen könnte, etwa Entzündungsreaktionen, Stoffwechselerkrankungen und sogar bestimmte Aspekte unseres Verhaltens. Wie eng diese Verbindungen sind, gehört zu den spannendsten Fragen der aktuellen Mikrobiomforschung.
Eine der großen Überraschungen war natürlich, wie wichtig das humane Mikrobiom für die menschliche Gesundheit ist. Und welche vielfältige Zusammenhänge da bestehen. Also wie viele Krankheiten doch durchaus kausal beeinflusst werden von bestimmten Mitgliedern des Darmmikrobioms zum Beispiel. Also, und wie komplex diese Zusammenhänge sein können. Da gibt es unendlich viele Geschichten, die zeigen, wie eng dieses Interaktionsnetzwerk zwischen uns und unserem Mikrobiomorgan tatsächlich ist. Und das ist natürlich wahnsinnig faszinierend, dass selbst unsere Stimmung, unser Verhalten, unser Immunsystem, dass all das beeinflusst wird von unseren kleinen Mitbewohnern. Und das wirft ja auch philosophische Fragen auf. Also wir sind nicht alleine, sondern wir sind ein multiorganismischer Verbund. Und man kann auch fragen, wer kontrolliert wen für die menschliche Gesundheit. Das bietet auch völlig neue Therapieansätze. Das ist eine der großen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Und ähnlich in der Umwelt. Man hat völlig neue Stoffwechselwege gefunden. Also ich bin immer noch fasziniert, wie erfindungsreich Mikroorganismen sind in der Umwandlung von Verbindungen und wie wichtig diese Umwandlungen dann für das Gesamtsystem Erde ist.
Viele dieser Erkenntnisse wären vor wenigen Jahrzehnten gar nicht denkbar gewesen. Tatsächlich wusste man lange erstaunlich wenig über die große Mehrzahl der Mikroorganismen auf unserem Planeten. Erst neue genetische Methoden haben es möglich gemacht, Mikroben direkt über ihr Erbgut zu untersuchen, ohne sie zuvor im Labor kultivieren zu müssen.
Ja, ohne die Methoden der modernen Mikrobiologie konnten Forschende nur einen winzigen Ausschnitt der mikrobiellen Vielfalt untersuchen. Der überwiegende Teil blieb unsichtbar, obwohl er überall um uns herum existiert. Michael Wagner spricht in diesem Zusammenhang von einer Art dunklen Materie der Biologie, einer riesigen Anzahl von Mikroorganismen, über die man praktisch gar nichts wusste.
Der Schock, so um die 1980 herum, war, wie man dann molekulare Methoden eingesetzt hat, um direkt in der Umwelt oder in medizinischen Proben Mikroben nachzuweisen. Also man hat das Konzept geändert, man hat gesagt, wir tun nicht nur anzüchten, wir schauen jetzt auch einfach mal, können wir nicht bestimmte Gene, die alle diese Mikroben haben, aus der Umwelt mit Molekularbiologie vervielfältigen, sequenzieren und können wir anhand dieser Gene nicht vielleicht sagen, wer da ist. Man kann dann solche Stammbäume berechnen anhand dieser Gene und kann sagen, zu welchem Organismus hat denn dieses Gen gehört? Und wie dieser Ansatz populär wurde, war die Überraschung und fast der Schock riesig. Ich kann mich da noch erinnern. Man hat gesagt, alles, was da draußen ist, war eigentlich neu. Also wenn man in irgendeine banale Probe Blumentopferde gegangen ist, war fast nichts Bekanntes dort.
Die Mikrobiomforschung hat in wenigen Jahrzehnten einen enormen Sprung gemacht. Zum ersten Mal bekommen Forschende einen systematischen Einblick darüber, welche Mikroorganismen auf der Erde überhaupt leben und welche Funktionen sie erfüllen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch mehr denn je, wie groß die Wissenslücken noch sind. Viele Zusammenhänge lassen sich inzwischen beschreiben. Man weiß etwa, welche Mikroben in bestimmten Böden vorkommen oder wie sich mikrobielle Gemeinschaften im Darm verändern. Wesentlich schwieriger ist aber die Frage, lassen sich diese Veränderungen auch vorhersagen?
Genau darum geht es heute in vielen Forschungsprojekten. Da sich Mikrobiome auf Gesundheit, Landwirtschaft, Biodiversität und auch das Klima auswirken, wäre es ja enorm wichtig zu verstehen, wie sie auf Veränderungen, auf Störungen reagieren. Also etwa auf Dürreperioden, auf steigende Temperaturen oder neue Krankheitserreger. Die Hoffnung ist, dass sich mikrobielle Gemeinschaften eines Tages ähnlich gezielt beeinflussen lassen wie andere biologische Systeme. Erste Ansätze dafür gibt es längst, etwa in der Medizin. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, auch Pflanzen mit nützlichen Mikroorganismen auszustatten oder Böden widerstandsfähiger zu machen.
Wie können wir Mikrobiome gezielt beeinflussen? Wir versuchen das ja, wenn man ein Probiotikum zum Beispiel nimmt, versucht man ja sein Darmmikrobiom zu beeinflussen. Das ist aber im Moment noch ein sehr naiver Ansatz. Also ich nehme irgendein Bakterium oder vielleicht 10, die man da sich kauft, schluck's und hofft, dass es im Darmmikrobiom anwächst. Man weiß aber aus Studien, dass das nicht sehr effizient ist. Wir alle haben verschiedene Darmmikrobiome. Für einen mag das vielleicht sogar zufällig ganz gut passen und für viele andere nicht. Das heißt, dort muss man personalisierter hinkommen und da wird es vielleicht Gruppen von Menschen geben, für die bestimmte Probiotika passen und für andere nicht. Zusammengefasst, die große Frage, und dem widmen wir uns auch gerade intensiv, ist, wie kann ich dahin kommen, dass sich Mikrobiome gezielt verändern kann in eine Richtung, die entweder dem Ökosystem oder auch dem Menschen zuträglich ist. Das Potenzial ist gigantisch und es ist auch wichtig, wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, wie viele Medikamente Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen sind ganz, ganz häufig Folge von Aktivitäten des Mikrobioms. Da gab es dann vor ein paar Jahren die ersten Veröffentlichungen, die gezeigt haben, dass Medikamente, also nicht Antibiotika, sondern Medikamente, die den Mensch im menschlichen Körper Zielstrukturen haben, dass die ein Großteil dieser Medikamente sich auch aufs Mikrobiom auswirkt. Und das erklärt, warum so viele Medikamente gastrointestinale Nebenwirkungen haben, aber nicht nur gastrointestinale. Wenn ich das Darmmikrobiom ändere ich ja die ganzen Interaktionen mit dem menschlichen Körper. Das heißt, es ist ein Feld, was eigentlich völlig unbearbeitet war in der Medikamentenentwicklung, aber unbeabsichtigt greift man ins Mikrobiom mit sehr vielen Medikamenten ein. Und auf der anderen Seite tun Bakterien auch Medikamente chemisch umwandeln. Also da passiert was. Ich nehme nicht ein Medikament und das bleibt so, sondern das wird chemisch umgewandelt von Mikroben. Das kann natürlich die Effizienz der Therapie beeinflussen. Aber diese neuen Produkte, die bei den Umwandlungen entstehen, haben dann auch wieder Folgen für den menschlichen Körper, aber auch fürs Mikrobiom. Es ist auch hier ein komplexes Netzwerk zwischen den Medikamenten und dem Darmmikrobiom. Und das erforschen wir sehr intensiv mit der Idee, in Zukunft dem Patienten sagen zu können, anhand ihres Mikrobioms, welche Medikamente würden vielleicht für dich am besten passen? Oder können wir begleitend zur Therapie auch etwas tun, um dein Mikrobiom stabil zu halten?
Das ist wirklich faszinierend und auch etwas erschreckend, wie sehr wir da noch im Dunkeln tappen. Aber auch großartig ist, welche Chancen die Mikrobiomforschung bietet, gerade für die Gesundheit. Der ganze Forschungsbereich gehört heute zu den dynamischsten Feldern der Lebenswissenschaften. Entsprechend investieren auch viele Länder gezielt in große Forschungsverbünde, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen.
Österreich spielt in diesem Bereich eine wichtige Rolle in der Forschungslandschaft. An der Universität Wien wurde eigens eine Fakultät für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaften geschaffen. Und im Exzellenzcluster Microbiomes Drive Planetary Health arbeiten Forschende aus 8 Institutionen gemeinsam an der Frage, wie Mikrobiome Umwelt und Gesundheit beeinflussen.
Österreich ist da international wirklich im Spitzenfeld dabei. Es ist aber ein sich sehr schnell weiterentwickelndes Feld, das auch methodengetrieben ist. Da gibt es immer wieder neue Ansätze. Da ist noch so viel zu entdecken. Und um da dabei zu bleiben, muss man natürlich kontinuierlich investieren. Also man kann nicht einfach sagen, da ruhen wir uns jetzt drauf aus. Dann wird man ganz schnell abgehängt. Und darum war diese größere Forschungsförderung über den Exzellenzcluster so wichtig. Und darum wird es auch wichtig sein, dass das weitergezogen wird. Also die erste Förderstufe ist ja für 5 Jahre angelegt. Für so ein großes Konsortium, so wie ein großes Schiff, das jetzt in voller Fahrt ist, aber um wirklich da die ganzen Synergismen vollkommen ausnutzen zu können und um wirklich dauerhaft hier eine österreichweite sozusagen Mikrobiomschule zu etablieren, braucht es natürlich eine längere Förderung so eines Konsortiums.
Je mehr wir über Mikroorganismen lernen, desto weniger erscheinen sie wie ein Randthema der Biologie. Stattdessen zeigt sich, dass sie an erstaunlich vielen Prozessen beteiligt sind und wir stehen gewissermaßen erst am Anfang zu verstehen, was das alles genau für uns bedeutet.
Die meiste Zeit der Erdgeschichte war die Erde ein Planet der Mikroben und irgendwie ist sie das ja immer noch.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Wenn man sich vor Augen führt, dass in einem Gramm Blumenerde bis zu 100.000 verschiedene Mikrobenarten leben. 100.000 verschiedene Mikrobenarten. Also auch Biodiversität auf dieser Erde ist mikrobiell größtenteils. Die meisten Arten sind mikrobiell.